Pro und Konter an einem traurig nebligen Mittwochnachmittag. Wir müssen ein bisschen pressieren, weil der Herr Kessler muss nachher Kommissionen machen, hat er gerade verkündet.
Ja.
Darum, ganz, ganz kurz, der Themenüberblick. Der Inti Pestoni verzieht sich wieder ins Tessin. Der Lionel Messi versucht sich den Steuerfahnder zu entziehen. Und die Frage ist natürlich schon, wie lange ziehen die Grossen an der Spitze der Tennis-Weitrangliste natürlich jetzt, wo die Herren Medvedev und Thiem angreifen, wie sie es an den ATP-Finals bewiesen haben, dass sie es offensichtlich können. Das und auch noch ein bisschen Fußball besprechen wir jetzt den ganzen.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Ja, Dino, sag mal.
Schön. Ja.
Das ist ein bunter Strauss an Themen, das wir hier zu besprechen haben. Und ich habe zuerst den Messi anmoderiert und dann gesagt, und wir reden noch über Fußball. Und das war gar nicht so gemein gewesen. Das könnte man jetzt als Beleidigung auffassen für einen der grössten Fußballer der Geschichte.
Von der Geschichte, hast du wollen sagen, aller Zeiten.
Ja, dann habe ich mich ertappt. Dann habe
nicht
mehr ich
mich so ertappt macht.
Und gestoppt.
Ich muss sagen, mittlerweile stört mich das gar nicht mehr, oder nicht? Weil man meint es ja so. Natürlich ist es nicht richtig, ist nicht hundertprozentig richtig, wenn man sagt, aller Zeiten, weil man weiß warum, dass noch vielleicht etwas kommt, aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Man darf es machen. Ich finde es, wenn man dann merkt, jetzt so wie bei dir, dass man muss quasi sich auf die Zunge beißen und dann sagen, von der Geschichte, dann ist schon der Gedanke schon der richtig. Man verbeißt sich, man verklemmt sich dann. Dabei müssen wir das
gar nicht. Ich finde auch, ich finde mildernde Umstände für mich sowieso immer richtig. Und eigentlich ist ja das Korrigieren, es ist aber alle Zeiten, ist auch die Zukunft. Das ist dann einfach so für die Oberlehrer, die sonst nichts beizutragen haben, irgendwie inhaltlich. Oder dann kann man sich auf irgendwie so Nebenschauplätze irgendwie zurückziehen und dann auch noch etwas sagen zum Thema, wenn man schon nicht weiss, wer der Messi ist oder warum was der Herr Messi könnte das Problem sein und überhaupt. Aber das besprechen wir später.
Ja, aber nicht viel später, weil wie du schon angekündigt hast, ich muss ja noch Kommissionen machen, das heisst für Nicht-Bündner, ich glaube, das ist ein Ausdruck, den man nur bei uns braucht, Kommissionen machen, gehöre ich sonst nicht viel
posten. Ja, es ist ein bisschen, ja, es ist, ich würde, ich glaube, so im Solothurn ist so alte Frauen, sagen das bei uns auch noch.
Ja, merci. Gut.
Ich weiss es nicht. Ich kann nur wiedergeben, was ich wahrnehme. Vielleicht ist einfach der Bündner traditionsbewusst.
Ist möglich.
Oder ein bisschen bleiben stehen, das weiss man halt nicht. Oder die Solothurner Frau war früher einfach sehr aufgeschlossen im Bündner gegenüber. Also grundsätzlich nicht die dümmste Haltung ist, die man haben kann. Weil im Solothurner Mann gegenüber aufgeschlossen sein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht unbedingt empfehlenswert.
Aha. Gut, also, ich nehme das für bare Münze, weil das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne, du bist Solothurner, oder?
Ja, du kannst mich vertrauen.
Nein, ich kenne noch einen.
Du kennst mehrere. Du hast mal mit einem zusammengespielt, mit dem berühmtesten Solothurner überhaupt, oder?
Ja, mit dem anderen Röteli, glaube ich. Und den meinst du? Ja. Der andere Röteli. Also,
es gibt nur einen anderen Röter und einen berühmten Solothurner. Gut, den Chris von Rohr gibt es noch, aber der zählt nicht.
Ja, ich nehme den gar nicht wahr, ehrlich gesagt. Das ist aber noch nicht Gegenstand von unserer Diskussion. Jetzt. Das hätten wir nämlich anfangen wollen, weil eben, du hast es gesagt, ich muss so Kommissionen machen.
Stimmt.
Und vielleicht mache ich sogar noch Spaziergänge. Im Gegensatz zu dir finde ich nämlich den Nebel schön. Die Herbststimmung, auch der Hochnebel, bedrückt mich überhaupt nicht. Es ist Leute, die mich stört. Darum.
Nein, das ist das Positive, das reisst mehr aus meiner Nebeldepression raus, wenn es wenigstens dir gut geht. Das ist ja dann für mich.
Ich kenne, komm,
apropos Depression. Der Inti Pestoni, dem ist es irgendwie nicht so gut gegangen in den letzten Jahren. Auf dieser Seite von Gotthard, langjähriger Amber-Junior, der irgendwann dann ausgezogen ist, um den Rest von der Hockey-Schweiz zu erobern. Und der hat das beim ZSC wollen machen und dann auch noch ein Jahr in Davos und jetzt die letzten anderthalb Saisons in Bern und du sagst es wahrscheinlich besser als ich, aber es ist ihm eher so ja, mehr schlecht als recht gelungen. Jetzt kehrt er, wie du exklusiv gemeldet hast, unlängst zurück auf Ambri nächste Saison. Vernünftig.
Ja, vernünftig tut es mir auf jeden Fall. Ob es wirklich exklusiv war, weiss ich gar nicht. Haben wir auch nicht so, haben wir gar nicht
behauptet. Ich behaupte das.
Ja, bedeutet, nein, ist eigentlich völlig unwichtig.
Du bist zitiert.
Exklusiv oder nicht, das interessiert heutzutage niemand mehr. Der Interpistoni, ich finde, hat er immer gerne gesehen. Ich sehe ihn jetzt noch gerne. Ich finde gar nicht, dass er so schlecht gespielt hat. Im SCB hat er sich ein bisschen erholt. In Davos ist er einfach gut gewesen, solange er konnte machen, was er wollte, unter dem Arno. Der Arno hat ihn geliebt. Das war so ein Projekt von Arno, den bringe ich wieder her. In Zürich hat er eine harte Zeit gehabt. Eigentlich hat man ja gedacht, der taugt so zum Liebling im Hallenstadion. Die Zürcher haben ja gerne Tessiner. Ich weiß noch, wo früher Ambri einmal auf Zürich ins Hallenstadion ist, bei dem Match schauen. Und ich frei hatte, haben die Fans im Hallenstadion gesungen, Pizza, Spaghetti, Ambri, Piotta. Das war immer so eine nicht eine Hassliebe gewesen. Der Hass ist ein starkes Wort in dem Fall. Aber man hat sie mögen, weil man halt irgendwo durch eine Zeit lang auf Augenhöhe war. Eine Zeit lang, oder? Man war nicht stabil gewesen und die einen dann schon, die anderen nicht, dort aber nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Pezzoni wäre einer gewesen, der hätte taugt zum Liebling im Hallenstadion. Dann war er aber leider nicht fit genug gewesen, um überhaupt zu spielen. Dann musste er das Sommertraining quasi nachholen. Also das hat man schon verwünscht dort. Das hat man schon verwünscht. Ich glaube, der Pezzoni muss man ein bisschen nehmen, wie er ist, und machen lassen. Und dann kommt das gut. Dürfen ihn nicht zwingen, zum zu viel trainieren, glaube ich. Er ist ein bisschen ein Gemütsmensch und darum auch kein moderner Athlet in dem Sinn, sondern einfach ein bisschen einer wie früher. Ich gehe raus spielen und dann habe ich Freude. Und wenn ich dazu noch trainieren muss, habe ich keine Freude und dann mag ich nicht mehr. Und das ist mir auch ein bisschen zum Verhängnis geworden in Zürich.
Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man das hauptberuflich macht, oder? Also wenn man Geld nimmt dafür, dass man das einigermaßen regelmäßig auf einem vernünftigen Level soll tun. Also, ja, weiß nicht, wahrscheinlich Eishockey-Profi geboren im falschen Jahrzehnt oder mindestens aktiv im falschen Jahrzehnt. Vielleicht muss man es so sehen. Ich weiß nicht, auf eine Art ist es noch erstaunlich, oder, dass er nie so richtig Boden unter den Füßen bekommen hat. Also, im ZSC ist er völlig, irgendwie abgeschifft, kann man schon sagen. Ich glaube, wenn man die Erwartungen anschaut, die er mitgekommen ist. Jetzt die letzten zwei Saisons hat er immerhin jeweils 10 Goal geschossen. Das ist okay. Ist wahrscheinlich jetzt, für das, was man sich ursprünglich mal versprochen hat von ihm, aber dann gleich halt ein schwacher Abklatsch. Ich weiß auch nicht genau, was ich da für eine Formulierung gesucht habe. Aber nicht das, wo man gehofft hat, dass da der Flügel, der einigermaßen robust und schwungvoll in dieser Valascha umgekurvt ist, eigentlich könnte. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, kann denn Luca Cereda, der jetzt bei Ambri nächstes Jahr so aller Voraussicht nachher noch wird sagen haben, ich weiss nicht, da wirklich einen verleiden, der so etwas macht, was er will. Also Ambri funktioniert ja eigentlich anders. Also Ambri ist eigentlich schon, ein Team, das davon lebt, dass jeder muss und eigentlich niemand sich kann irgendwie grosse Freiheiten rausnehmen. Weil sonst kommt einfach der Nächste aus dem Farmteam und verdrängt ihn.
Ja, das ist das Motto von Ambri. Und so können sie überleben. Und so funktioniert es, genau wie du sagst. Es ist unbedingt ein Arbeitswille. Darum können Spieler wie Trisconi und so weiter einfach auch bestehen, oder? Weil sie sich in dem System wohlfühlen, weil sie wissen, es ticken alle so. Wenn man einen Zwerger anschaut, zum Beispiel, letztes Mal im Spiel gegen Lugano, in einem Einsatz irgendwie 3-4 Schüsse hintereinander blockt, auf und ab, hin und her. Es braucht es bei Ambri. Ich weiss nicht, ob man sich gesagt hat, wir holen den Inti und lassen den machen, aber der Cereda ist sicher nicht einer, der irgendwie einen einfach mitnimmt, der dann nachher je nach Lust und Laune funktioniert und einmal, dann halt auch nicht. Ich glaube, das ist einem Pezzoni eben ein bisschen zum Verhängnis geworden, vor allem in den Playoffs. Weil in Zürich dort, Hans Kosmann hat ihm eine Chance gegeben, hat dann aber gemerkt, es funktioniert nicht, weil der Inti ist der Inti und der Inti bleibt der Inti. Wenn der Inti keine Lust hat, dann funktioniert es nicht. Er kann wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht, sondern er ist einfach so ein Typ, wenn es ihm passt und wenn er Freude hat, dann funktioniert es. Und wenn er gezwungen wird, um irgendwelche Laufwege einhalten und so weiter. Also ein kreativer Geist einfach. So ein bisschen, ja, ist ein bisschen vermessen, mit dem Müller von Bayern zu vergleichen, weil der eigentlich relativ, relativ
schöne Idee,
ein zäher Kämpfer ist. Aber ich meine, jetzt vielleicht ein bisschen eine Facette von seinem Können. Eben das, er ist überall zu finden und braucht ein bisschen das Unbeschwerte und auch, dass die taktischen Fesseln nicht so eng gestrickt sind. Und dann funktioniert es. Möglicherweise hat er aber selber gemerkt, dass er so nie mehr hinkommt und hat sich wollen ändern und geht darum zurück auf Ambly. Vielleicht ist es so einfach, weil es eine neue Valache gibt und die neue Valache wird nicht mehr die kälteste Eishalle südlich von den Alpen sein, sondern eine moderne Arena. Und dort kann der Enti dann auch, wenn es ganz kalt ist, in der Wärme spielen und sich wohlfühlen. Keine Ahnung. Aber irgendwo hat er wahrscheinlich gemerkt, es bringt nichts mehr, dass ich mich da abmühe im Unterland bei den Deutschschweizern, die mich nicht verstehen wollen. Und darum gehen wir jetzt heim.
Ja, ich weiß, eben, also ich habe so ein bisschen den Verdacht, eine andere Option hätte er auch nicht unbedingt gehabt. Also ist jetzt vielleicht böse, aber ich meine, wo will er nach diesen, also Ende dieser Saison wäre es 5 Jahre sein, wo er, wenn er jetzt nicht völlig irgendetwas Verrücktes macht, nie im Ansatz an die Erwartungen angekommen ist, die man angekommen hat. Also wer hätte jetzt, nachdem der Arno so ein bisschen als Reclamation Project gehabt hat, und dann ist er halt wirklich in eine, das ist ja die Saison, die letzte Saison von Arno gewesen, oder? Das habe ich richtig im Kopf.
Ja.
Also sprich, dort ja, kann man schon fast ein bisschen mildernde Umstände geltend machen, weil dann einfach in dem, wo es recht viel drunter und drüber gegangen ist, mit Trainerwechsel, Ende von einer Ära und wirklich einfach alles schief gelaufen, was hätte gehen können, sportlich so ungefähr. Aber er hat dort kein Bein vom Boden bekommen. In Bern ist es auch. Dort hat man sich auch gefragt, was überlegt sich der SCB, dass man im Jalonen, wo dort noch Trainer war und Systemfanatiker und Disziplinfanatiker, in Bestoni ansteht, wo, ja, wir haben es jetzt gerade diskutiert, nicht unbedingt in das Raster passt. Ja, also wo willst du noch hin tun? Welche Mannschaft gibt es in der National League, wo sich das kann leisten kann? Einen, der dann halt gleich nicht so, er ist ja dann nicht so der Überflüger, eben, dass er einen Match einfach so reisst, ohne darauf angewiesen zu sein, dass sich die anderen mindestens an eine Struktur halten. Also, ja, ich glaube, es war für ihn einfach ein Sackgasse, wo er jetzt gelandet
ist. Jetzt
muss er schauen, dass er dort irgendwie wenigstens in dieser Sackgasse sich so einrichtet, dass man ihn wieder ernst nimmt, so richtig als Spitzenspieler auf Schweizer Eis.
Ja, ich glaube, dass das wirklich dazu führt, dass man ihn wieder ernst nimmt. Also die Rückkehr dorthin, wo es funktioniert hat, ist eigentlich eine Kapitulation und nicht ein Grund dafür, dass man ihn ernst nehmen könnte. Ich glaube einfach, die Hoffnung ist bei mir immer gewesen, dass man irgendwo die richtigen Knöpfe trifft und den richtigen Ton trifft und es dann funktioniert. Und ich glaube, in Bern hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Das Problem ist einfach, er hat glaube gar nicht verhandelt mit Bern jetzt, sondern das war irgendwie einfach ein Entscheid gewesen, ich will jetzt zurück. Ich meine, er ist Vater geworden, vielleicht will er einfach, dass seine Kinder im Tessin aufwachsen, das ist auch möglich. Das machen andere auch so, dass sie zurück in ihre Region gehen, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie ein Haus haben oder eine Wohnung, weiß ich was. Also es muss nicht unbedingt sein, dass er kapituliert hat. Natürlich hat er die Erwartungen, die man hatte, die zum Teil vielleicht auch ein bisschen überrissen waren, in dem Sinne nicht erfüllt. Weil wenn man zurückguckt, Trinti war immer einer, der Stimmungsspieler war. Im Tessin hat man das genossen, oder? Weil er die Leute mitgerissen hat und die Erwartungen waren nicht so hoch gewesen. An ihn. Ein paar Goalschüsse, gut. Wenn die Disziplin dazukommt, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber die wird er jetzt in Ambri müssen finden, die Disziplin. Weil Ambri, so wie du das richtig gesagt hast, so wie Ambri jetzt funktioniert, mag es das nicht mehr leiden. Oder? Eben auch spielen wieder Zwerger, wo jemanden, die wahrscheinlich auch keine Lust hätten, zum Schüssel liegen und auf und ab säckeln die ganze Zeit. Die machen das. Und die lieben das, weil es eben zu dem Mythos, ich will das Wort gar nicht so oft verwenden, aber beitragen, was Ambri darstellt. Und ich glaube, der Inti kann da schon noch ein bisschen etwas lernen auf die Zukunft. Und er ist 29, also noch, wenn er Lust hat und nicht zu viel passt, vielleicht in sich hineinschaufelt, dann hat er noch ein paar Jahre vor sich, oder? Also,
passt da. Weißt du, was ist der richtige Vergleich für Inti Bestoni? Nicht der Thomas Müller, der Max Kruse. Das ist der Mann. Das muss eigentlich für ihn das Optimale. Das ist für ihn eigentlich das Endgame sozusagen, wenn es so gut läuft. Schlampiges Genie, auch einer, der alles Talent von der Welt hat gefühlt, sich irgendwie von relativ weit unten hat müssen aufkämpfen, das gut gemacht hat und nachher so auf höchstem Level. Ja, dann gleich nicht der letzte Biss gehabt, gleich aber immer seine Fans gehabt, weil er in der Lage ist, oder immer noch hat, weil er in der Lage ist, dann eben gleich die besonderen Sachen zu machen. Und jetzt, auf seine alten Tage, ich glaube, jetzt ist er, lass mich nicht lügen, so 32, 33, bei Union Berlin plötzlich so das letzte Puzzleteil zu sein scheint, in der Mannschaft von Urs Fischer, wo ja auch so funktioniert. Also, das ist auch, dort ist man diszipliniert, dort muss einer für einen anderen säckeln, man kann sich es nicht leisten, auszuscheren, eigentlich. Und trotzdem funktioniert dort nachher so ein Genie, also ein Fußballgenie, und dann müsste man jetzt einfach den Herr Pestoni zum Hockeygenie machen. Trotzdem, irgendwie in dem Kollektiv, also gerade in so einem bisschen verschrobenen Haufen, wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. Das ist die positive Interpretation. Ich hoffe, und damit müssen wir zum nächsten Thema gehen, dass der Inti Pestoni, der Max Kruse von...
Ja, von gut, das ist die Anlage, hat er, ja. Bringt ja auch ein bisschen etwas auf die Waage, der Max Kruse. Stimmt, genau. Ja, der Thomas Müller, ja, stimmt, vom Typ her. Die Idee war, überall zu finden und nicht irgendwo...
Ja, die Idee ist nicht schlecht.
Eine Kette zu legen, taktisch, aber mindestens mal vom Äußeren her ist recht, ja.
Und irgendwie, ich weiß nicht, wie der Inti Pestoni pokert, das kann ich nicht beurteilen. Da ist wahrscheinlich der Herr Kruse noch ein bisschen voraus. Apropos Geld und Fußball.
Oh.
Es wird kompliziert. Wir müssen über den grossen internationalen Fußball reden. Über den FC Barcelona zum einen. Das machen wir gerade. Und aber einsteigen tun wir mit der, ja, sagen wir, kontroverse Formulierung, dem Laden Petritsch, Blue-Experte, PTV-Sender, im Schweizer PTV-Sender Blue, angestellt hat über Lionel Messi und über FC Barcelona, wir hören schnell rein, Folgendes gesagt.
Das hat sich ja so schon ein bisschen abzeichnet, schon in der letzten Saison, auch mit dem Messi immer wieder die Probleme, die man gehört, mit dem Präsidenten und allem. Für mich ist Barcelona so ein bisschen zu vergleichen mit einem Krebspatienten, mit dem Lionel Messi als Tumor, wo halt für das ganze Zeugs...
Ja, das ist jetzt Dr. Petritsch, ja.
Nein, es ist halt so, weißt du, ja. Ich meine, wenn du nicht mehr dort sein willst, dann kannst du keine Leistung bringen.
Messi als Tumor, Dino... Schräger Vergleich.
Ja gut, im anglosächsischen Raum ist der Vergleich, der Terminus eigentlich wird oft verwendet, wenn irgendwo ein Stinkstiefel oben ist oder das Klima vergiftet ist, Cancer in the room, das geht dann nicht um den Krebs an und für sich, sondern es ist eine Metapher dafür, dass irgendwo einer oben ist oder das Klima oben ist, wo es nicht stimmt, wo das Ganze vergiftet. Ich glaube, das hätte er eigentlich sagen, der Petritsch, den ich übrigens als Co-Kommentator von Premier League-Spiel hervorragend finde. Also dem höre ich sehr gerne zu. Da hat er wahrscheinlich einfach die falschen Worte verwünscht. Natürlich, im Moment, politische Korrektheit, da leitet mir das Wort auf Goldwagen, wenn man das machen will. Es hat schon nicht gut getönt, oder? Mit einem Krebspatienten vergleichen. Ich glaube, die Sprache muss im Sport nicht unbedingt angewandt werden. Ich finde es, ja, aber gemeint hat er wahrscheinlich genau das, was ich hier antöne, nämlich eben, es ist einer nur, der das Klima vergiftet und so geht es nicht weiter. Sicher die falschen Worte, ja, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also eben, mit den Anglosachsen hört man das die ganze Zeit auf und ab, wird so etwas verwendet, wenn es irgendwo am Dampfen ist oder am Rauchen ist. Und dann begibt man sich auf Spurensuche und identifiziert den einen und sagt, darum funktioniert es nicht, weil der sich immer wieder Freiheiten rausnimmt oder einmal hat wollen gehen, wie der Messi jetzt. Es kommt dann so weit, dass man dann so drastische Worte wählt, ist natürlich falsch, vermessen, aber nicht böse gemeint.
Nein, böse gemeint ist es sicher nicht. Also ich glaube, da müssen wir im Petritsch nichts... Ja, also ich glaube, das Fass muss man auch nicht allzu weit aufmachen. Was natürlich lustig ist, weil jetzt haben wir schon irgendwie 2 Minuten über das Thema geredet. Wir sind uns der Ironie von dieser Tatsache durchaus bewusst. Aber gleich, also andererseits, also eben, du hast es vorhin gesagt, Petritsch als Beobachter auch vom englischen Fußball zum Beispiel, durchaus jemand, der sich lohnt, ihm zuzuhören. Und ich weiss nicht, vielleicht hat er in dem Fall... Ja, also ein bisschen zu intensiv eben mit den Formulierungen, die im englischen Fußball und also man kennt das ja auch aus dem nordamerikanischen Sport verwendet werden, sich dort fest auf diese Spuren begeben. Gleichzeitig finde ich schon, dass es eine Chance ist, eigentlich mal darüber nachzudenken, was sagen wir da eigentlich die ganze Zeit. Also eben im Sport ist man, also ich glaube, es ist etwas besser geworden, aber es gibt furchtbar viele Metaphern, die sich mit Themen auseinandersetzen, die mit Sport eigentlich nichts zu tun haben. Also wenn irgendwie von irgendwelchen Krieg zwischen zwei Kontrahenten die Rede ist, also mir kommt immer irgendwie in der Formel 1 ein Fahrerkrieg in Sinn, wenn sich, keine Ahnung, der Alonso wieder mit einem irgendwie gezofft hat, dann war ein Krieg dort zwischen ihm oder es hat ein Massaker gegeben oder die Schlacht von irgendetwas. Das tönt furchtbar martialisch, hat aber mit Sport einfach am Schluss nichts zu tun, aber auch gar nichts. Also es entwertet zum einen irgendwie so ein bisschen die Formulierungen, wenn sie dann tatsächlich einmal angebracht wären. Keine Ahnung. Also irgendwie, mir kommt dann irgendwie da der Skandal von Istanbul in Sinn, wo es tumultartige Szenen gab, 2005 nach dem Schlusspfiff beim Auswärtsspiel von der Schweiz in der Türkei in der WM-Qualifikation. Und dort hat man ja dann aber eher von der Schande geredet. Also lustigerweise, wenn es dann nahe ist an einer Art Schlacht oder was auch immer, problematischen Zuständen, dann getraut man sich sie dann gleich nicht so zu sagen. Also so die Verharmlosung von, ja, ich weiss nicht, die Verharmlosung von Ausdrücken, die eigentlich aus einem ganz anderen Kontext kommen, gerne militärisch. Das ist so ein bisschen ein Überbleibsel für mich aus einer anderen Zeit, wo man anders über Sport geredet hat. Das kann man gerne streichen, und wenn man jetzt Herr Petric seine Formulierung, die nicht böse gemeint war, vielleicht kann zum Anlass nehmen, um sich zu überlegen, ob man jetzt wirklich muss eine Schlacht vom Zaun brechen jedes Mal. Ja, dann hat es ja sogar etwas Gutes. Entspannt euch.
Jetzt dringst du aber in Sphären vor, wo ich mich, ja, vielleicht hast du sogar recht, aber ich glaube, die Sprache lebt ein bisschen von diesen Ausdrücken. Also, wenn wir bei den Fans schauen, was sind das? Schlachtrufe, Schlachtgesänge heisst es, das ist ein Wettkampf. Also die Kriegsterminologie hat überall Einzug gehalten und die hat sich quasi verselbstständigt. Also man schaut alles gar nicht mehr so richtig von dieser Seite an, sondern man versteht es ja als Metapher dafür, dass es da darum geht, dass sich zwei Parteien miteinander messen. Und dass das im Sport eben näher dorthin gerückt wird, wo man dann schon bei einem Punkt ist, wo man eigentlich nicht mehr sein will, das ist völlig klar. Aber eben, wenn man von einem Wettkampf redet, dann weiß man ja, man sagt auch Kampfsport. Es gibt Kampfsport tatsächlich, aber dort gehen sie voneinander los, dort wird körperlich voneinander eingeprügelt und so weiter. Was dann mit dem Kampfsport, wie wir ihn verstehen, bei der Mannschaftssportart eigentlich nichts mehr zu tun hat. Wir haben ja feste Regeln, das heisst, gut, ich muss leider schnell sagen, im Hockey darf man sich ja mit der Pfüste aufs Dach geben. Es gibt zwar Strafen, aber viel passiert eigentlich nicht. Eigentlich müsste es ja verboten sein, oder? Wenn man von dem ausgeht. Ich finde es aber schön, dass es im Hockey das noch gibt, ehrlich gesagt, in einem kontrollierten Rahmen, weil dann eben die Aggression ja noch irgendwo rausgehört in dem Kampfsport. Aber eben, die Ausdrücke brauchen wir und die haben sich bei uns in den Alltag eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob man das auf Goldwaage legen muss, weil wenn man die verbieten würde, zum Beispiel, was würde man dann noch sagen?
Also, verbieten tun wir ja gar nichts.
Ja, aber also, man braucht das ja auch im Alltag, abgesehen vom Sport. Also so Wort wie Stadtguerilla zum Beispiel. Das, ja.
Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Stadtguerilla benutze, ganz ehrlich.
Gott, ich als Anarchist bewege mich natürlich in anderen Kreisen als du.
Ja, also wir Güppli-Sozis, wir würden so ein Wort nie ins Maul nehmen. Da geht es um links-grüne Gutmensch-Agenda. Da haben so schwierige Wörter nicht Platz. Wir reden in Gendersternli.
Okay.
Ja, genau, ist wichtig. Exakt. Ich habe kürzlich erklärt, dass man übrigens statt dem Gender-Stern, und jetzt tue ich mich als alter weißer Mann outen, wo mich immer noch irgendwie irritiert, wenn ich ihn lese. Als Alternative zum Genderstern ist für mich kürzlich der Doppelpunkt vorgeschlagen worden. Der ging auch. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin für ein Semikolon. Ein Gender-Semikolon. Dann kommt das lustige Schriftzeichen endlich eine Bedeutung über.
Ja, ich bin für den Zweihänder, um mit der Kriegsterminologie zu bleiben. Der verbal Zweihänder.
Also, Gott, Dank, Neuhänder. Der Messi. Eigentlich müssen wir über den Messi reden und gar nicht
Messi,
über...
Bleiben wir beim Messi. Oder kommen wir jetzt mal zum Messi. Petric hat im Ansatz recht, die falsche Worte gewählt, hat sich aber auch schon entschuldigt, glaube ich. Also, hat dann schon gemerkt, dass das irgendwo durch nicht die richtigen Worte gewesen sind von dem, was er hat wollen sagen. Aber wenn es um den Messi geht, ich meine, die Äußerung vom Messi, wo er da irgendwie von der Länderspielreise mit Argentinien zurückkehrt ist, völlig verdutzt am Flughafen von Steuerfahndern abgeholt wird.
Er ist ein Privatjet angekommen und hat, muss man vielleicht schnell erklären, ist von der Länderspielreise aus Buenos Aires mit einem Privatjet zurückgeflogen, mit anderen Spielern offenbar, die auch aus Südamerika dann retour gekommen sind. Und bevor er konnte aussteigen, sind die Steuerfahnder in der Flugzeugkabine gestanden und haben da mal wissen, was eigentlich läuft und wie das ist. Und dann, sorry, hat er gesagt, was?
Dann hat er gesagt, nach all dem, nach 15 Stunden Flug irgendwie warten alle die Steuerfahnder auf mich, das sei verrückt. Hat er gesagt. Verrückt ist, dass der Mann in einer Blase lebt, wo er gar nicht mehr das Gefühl hat, dass er noch irdisch ist und mit irdischen Problemen konfrontiert werden könnte. Also vermutlich denkt er daran, dass er jemals sterben wird, weil sonst müsste er ja auch Steuern zahlen und das will er offensichtlich auch nicht. Das sind die zwei einzigen Sachen, die wir alle müssen, wir Irdlinge. Nur er eben nicht. Ich glaube, dort durch hat er auch verpasst, um irgendwo mal die Front zu klären in Barcelona, um entweder, wenn du sagst, ich gehe, dann gehst du. Also die ganze Zeit sage ich, gehe. Ja, ich weiß nicht, was das bewirken soll. Sicher nichts Gutes. Und das sieht man jetzt in Barcelona. Selbst nach dem Abgang vom Bartomeu, vom Präsidenten, vom ehemaligen, dass es eben nicht gut ist. Also ist er nicht Teil von der Lösung, sondern Teil des Problems. Und meiner Meinung nach hätte man einen Schnitt machen müssen, wie beim Jogi Löw. Auch wenn es zu lange gedauert hat und sich Probleme einschleichen, dann ist das einfach nicht mehr zu kitten. Und wenn der Scherbenhaufen mal so gross ist wie jetzt in Barcelona, dann wird es nur noch schlimmer, bis es eben besser wird. Vielleicht muss es sogar noch schlimmer werden, bis es besser wird. Aber ich meine, der Klub hat riesige Probleme, also auf dem Platz und neben dem Platz. Und solange der Messi dort ist, wird erstens der FC Barcelona nicht gesunden. Und solange der Messi so tickt, wie er jetzt tickt, wird auch der selber immer ein Problem haben. Am Anfang hat man das Gefühl, der Messi ist nicht einer, wie der Ronaldo völlig abgehoben ist. Mittlerweile hat sich das völlig verkehrt. Mittlerweile nimmt man den Ronaldo entweder zwar als Gockel wahr, aber dem schaue ich erstens mal lieber zu. Zweitens verhält er sich irgendwie noch sozial. Oder der Messi ist irgendwie total ausgedickt. Das ist so zum Paradiesvogel geworden. Am Anfang war der völlig natürlich gewesen. Mittlerweile eben die Äußerung. Was? Die Steuerfahnder warten auf mich. Hätte schon mal müssen irgendwelche Steuern nachzahlen oder das apropos Steuern. Ich nehme nicht an, dass der seine Steuererklärung erstens selber ausfüllt und zweitens mit der gleichen Software wie ich.
Vermutlich nicht. Über die haben wir letzte Woche geredet. Ja, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn so, was ist der Trick gewesen von diesen Fußballgöttern? Das Bildrecht hat man dann immer noch eigene Holding in auf den Virgin Islands verkauft, irgendwie so, und hätte das können massiv Steuern sparen. Wahrscheinlich ist das nicht seine eigene Idee gewesen.
Nein, das glaube ich auch nicht, aber man muss gleich einwilligen, oder?
Aha, ja, also das dürfen wir nicht falsch verstehen, als ich will nicht in keiner Art und Weise in Schutz nehmen. Also sie erwachsene Menschen, erwachsene Männer, ja, in diesem Zusammenhang immer. Und irgendwie muss man, was ist es, der N'Golo Kanté war, glaube ich, der vor etwa zwei Jahren positive Schlagzeilen gemacht hat, weil er öffentlich explizit gesagt hat, dass er kein Interesse daran hätte, so ein Steuersparkonstrukt sich massschneidern von seinen Beratern. Also das, ja, uns Fußballromantiker macht das ein bisschen Sorgen, dass es mittlerweile schon eine ausragende Eigenschaft ist, dass einer sagt, hey, ich kann im Fall auch zweimal warm essen am Tag, wenn ich meine Steuern ganz normal zahle, wie sich das eigentlich gehört.
Ja, aber das passt ins Bild. Man hat doch mal ein riesen Drama darum gemacht, wo der Breel Embolo damals noch beim FC Basel zugegeben hat, dass es kein Eckball war, sondern ein Abstoß. Da hat man auch so getan, also, oh nein, da ist einer fair, wo man das ja eigentlich erwartet und annimmt. Oder? Das geht genau das Gleiche rein. Ja. Also müssen wir den auf den Sockel heben, weil er sagt, die zahlen normal Steuern. Man muss, ja, tatsächlich, weil das nicht so ist bei denen, mindestens mal bei diesen absoluten Superkicker, die irgendwie wahrscheinlich mit falschen Beratern im Hintergrund auf Ideen kommen, wo man sich schon fragen muss, haben die wirklich total den Kontakt zur Basis verloren, wenn sie die Basis überhaupt jemals gekannt haben, oder? Aber sie sind ja auf die Basis angewiesen, also das sind die Leute, die auch ihren Lohn zahlen, mit Tickets, Liebli und so weiter, finde ich schon, das ist bemerkenswert. Sollte sich der Messi schon Scheiben abschneiden, also wenn er wieder einmal den Weg zurückfindet zu sich selber. Ich glaube, den hat er schon verloren.
Die meisten kennen, ja, also die Basis, die meisten kommen ja aus dieser Basis. Also Messi ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er irgendwie mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen wäre. Oder? Also ja. Der müsste eigentlich mindestens noch eine leise Erinnerung noch haben, wie es ist, wenn man nicht pampert wird und eben nicht zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr verdient mit Fußballspielen. Da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter moralisieren. Vielleicht ist noch, was ich noch bezeichnend gefunden habe, und es ist dann natürlich immer jemand aus der zweiten Reihe, der so Zeug sagt, der ehemalige Agent von Antoine Griezmann, der jetzt Teamkollege ist von Lionel Messi in Barcelona, hat von einem, und da sind wir dann auch wieder bei fragwürdigen Formulierungen aus martialischem Kontext, von einem Terrorregime geredet, wo der Messi in Barcelona angeblich aufgezogen hat, man sei entweder für ihn oder gegen ihn. Und da bestimme ich eigentlich auch in diesem Club, ich weiss nicht, wahrscheinlich kann man dem schon widersprechen, weil zum Beispiel der Luis Suarez wollte müssen gehen im Sommer. Das ist ja, wenn man den Medien glauben darf, vor Ort in Barcelona einer von der engen Vertrauten von Messi, einer, den er unbedingt hat behalten. Die haben in der Freizeit sogar irgendwie eine Zeit verbracht, miteinander irgendwie dort im gleichen Stadtteil gelebt in Barcelona. Also dann weiss ich gar nicht, ob die Macht so gross ist. Wird da nicht auch sehr viel reinprojiziert in diesem Mann? Also du hast jetzt vorher auch gefunden, eben, der Messi ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.
Ja, ich glaube, es hätte mal nicht gepasst, dass der Suarez hätte gehen müssen, aber das ist wahrscheinlich dann entstanden, wo der Messi auch gesagt hat, er will gehen. Oder? Also das ist ja lange im Raum gestanden, dass er nicht wollte bleiben. Und vielleicht hat man angefangen mit der Problemlösung, dann gesagt, wir müssen aufräumen mit den Stars, nicht weil die unbedingt die grössten Probleme sind, aber vielleicht im Verbund werden es dann eben zu Problemen. Und weil wir einen Neuanfang brauchen jetzt, kannst du ja nicht alle behalten. Also wenn nichts verändert ist, dann verändert sich nichts. Aber mit dem Messi, was machst du mit dem Messi? Einerseits hoffst du, dass er Teil von der Lösung sein kann, andererseits weißt du, dass er eigentlich, oder wahrscheinlich, mindestens Teil des Problems ist. Gleichzeitig, wenn der weg ist, willst du noch einen Haufen Geld lösen mit dem. Also so einfach ist es schon nicht, dass man den Suarez dann weggeht, weil man das Gefühl hat, Messi findet dann eher wieder zu sich selber. Kann ich nicht zu wenig nachvollziehen, kennen den Suarez. Nur aus diversen Kinofilmen als James Bond Darsteller und so weiter. Wie der wirklich tickt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Messi noch die gleiche Macht hat, wie er mal hatte. Das bestimmt nicht. Ich meine, der Vertrag, den er jetzt hat, ich verstehe auch nicht, was Barcelona wirklich will mit dem. Also, wenn der nächstes Jahr geht, dann kriegen sie, glaube ich, keine Ablöse, oder?
Also. Nein, der Vertrag läuft aus im Sommer. Also, jetzt wird ja auch schon natürlich wieder wild spekuliert, dass er am Schluss beim Pep Guardiola in Manchester könnte landen, wenn dann der Pep Guardiola nächstes Sommer noch in Manchester Trainer ist, bei Manchester City. Läuft jetzt also, ja, sagen wir mal so Mitte in den letzten Wochen dort. Gary Lineker hat sich schon lustig gemacht, indem er sich optimistisch gezeigt hat, dass der Pep schon wieder klasse halten mit Man City. Das ist, ich musste schmunzeln, als ich Match of the Day geschaut habe. So weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber ja, meine gute Frage ist, was war die Alternative für Barca im Sommer? Den Messi dann verkaufen und dann offensichtlich noch tiefere Tumult reingeraten oder sich jetzt Zeit kaufen und dann hoffen, dass es gleich irgendwie geht. Man hat jetzt Zeit, um sich irgendwie zu einigen. Man hat dann gefunden, man versucht es noch mit dem Herrn Kuhmann, der ja die Barca-DNA schon auch zurückbringen könnte. Grosser ehemaliger Barcelona-Spieler, so ein Lieblingsspieler von Cruyff, eigentlich immer. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einfach das Thema wechseln und dann finden wir raus.
Sag
doch du noch schnell etwas zum Thema. Ich glaube, wir haben es verquatscht.
Du hast mir jetzt gerade aus der Patsche geholfen. Ich habe schon überlegt, was muss ich jetzt zum Messi noch sagen, weil ich eh nicht weiss, was ich sagen soll. Darum wechseln wir das Thema. Es gibt nämlich noch etwas anderes, etwas Riesiges. Und das ist zwar der Boxkampf vom Jahr, vielleicht sogar vom Jahrhundert. Ich weiss nicht.
Nein!
Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Zwei Senioren, die in den Ring steigen und sich verkappen gehen. Ist das etwas Gutes oder nicht? Ich finde, das ist Showbiz. Das ist genau Showbiz. Das muss sein, das muss man auch nicht zu ernst nehmen. Aber ich glaube, du siehst das total anders und du verstehst nicht viel mehr, aber mehr von Boxen als ich.
Minim? Nein. Nein, es ist der sinnloseste Kampf vom Jahrhundert. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Es ist, ich weiss nicht genau, was das soll sein. Also es sind zusammen sind sie 105 Jahre alt, der Herr Jones und der Herr Tyson. Beide irgendwo, ja, wieder einigermaßen fit. Man hätte ja Videos schauen, dass man wieder trainiert hat, dass man wieder einigermaßen in Form ist. Und jetzt bestritten die gegeneinander eine Exhibition, also ein Showkampf. Und das ist das Dümmste, was ich im Zusammenhang mit dem Boxsport je gehört habe. Weil das geht gar nicht. Du kannst nicht boxen. Es gibt das Bomo und das ist auch recht martialisch, aber der Boxer gefällt das und es ist halt nicht falsch. Die sagen, Fußball können wir spielen, Boxen nicht. Und das stimmt natürlich, weil im Boxen kannst du nicht. Sonst wäre es Wrestling, wenn man Boxen würde spielen. Und Boxen ist aus gutem Grund beliebter als Wrestling, weil jede Bewegung hat dort sehr, sehr handfeste, ernsthafte Konsequenzen. Und wenn man zwei 50-Jährige auf Land loslässt im Ring, dann gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Sachen, die können passieren. Nämlich entweder passiert nichts, weil man sich nicht treffen will und nicht wehtun will. Oder es passiert ein Unglück, weil einer von beiden so hart getroffen wird, dass er am Schluss ja, bleibende Schäden davonträgt. Und es tut mir leid, bei aller Liebe. Mit über 50 ist es dann eben schon ein bisschen problematischer, rein an die Büchse überzukommen. Also wenn man das mit Mitte 20 macht,
ja.
Das weiss man mittlerweile.
Nein, also, das weiss man nicht.
Ich fände es gut, wenn man es einfach würde sein und der Mike Tyson und der Herr Jones von früher erzählen, Anekdoten erzählen, die freundlichen Box-Opis von nebenan sein und wir alle können schmunzeln. Es gibt ja eigentlich bei beiden genug Stoff aus ihrer aktiven Karriere, zum wieder aufwärmen.
Also gut, jetzt nehmen wir mal deine Argumente auseinander. Was hast du gesagt? Über 100 Jahre alt sind die zusammen. Gut,
105.
105, also immer noch jünger als der Hugh Hefner und seine Frau jeweils gewesen sind. Spielt überhaupt keine Rolle, das Alter. Apropos Alter im Box, ich mag mich erinnern an einen Kampf, George Foreman gibt der Evander Holyfield, wo man das Gefühl hat, der Holyfield, der Fitnessfreak, prügelt den Arm Foreman, der auch im vorgeschrittenen Alter war, zum Ring aus. Der Bauch vom Foreman ist etwa 10 Sekunden vor dem Foreman selber im Ring gewesen. Und nachher hat der Foreman mit seiner Grandezza, mit seiner Klasse, die er hat er den Holyfield eigentlich mehr oder weniger auflaufen lassen. Er hat, glaube ich, nachher noch einen Punkt verloren. Aber man hat nie das Gefühl gehabt, dass der Foreman in dem Kampf wirklich gefördert ist, dass er wirklich verdroschen wird. Das war so ein bisschen die Angst gewesen. Oh, der Holyfield, der schlägt den Foreman tot. Wenn's nicht so schlimm, wird mindestens ein paar Mal am Boden haben und dann tut er auch leid, weil er doch mindestens einmal im Alter auch noch ein gemögiger Typ war, der George Foreman, oder? Mit seinen Grillen, die er auch verkauft hat, haben sie ja, nicht gewusst, genau. dass der sich auskennt mit fettfreiem Grillieren. Das ist
Fat-Reducing Grilling Machine.
Hat jetzt nicht ganz so ausgesehen wie einer, der wirklich von dem Grill isst. Aber das spielt auch keine Rolle. Außerdem muss ich sagen, Mike Tyson, blenden wir mal seine dunkle Vergangenheit aus. Aber der Mike Tyson 2.0 oder 3.0 macht mir Spass. Ich lasse dem gerne zu. Ich sehe den gerne. Ich habe ihn im Boxring immer schon gerne gesehen. Ich weiß noch, wo er reingekommen ist. Immer ganz in Schwarz. Kein Schabernack, kein Firlefanz, nicht irgendwie Perlen und Diamanten behangene Stolas, sondern einfach schwarze Schuhe, keine Socken, schwarze Shorts. Und grausam untersetzt. Und hast schon gewusst, nein, das willst du nicht. Das ist schon fertig gewesen. Aber die anderen reingekommen sind noch mit Kronen und Marschallstäben und so. Firlefanz und Kugus. Und der einfach schwarz, wie der Terminator. Terminator 2, reden von dem. Arnold Schwarzenegger, schwarze Lederkluft. Das sind einfach Auftritte, die einem bleiben. Und darum sehe ich den Mike Tyson auch gern, wenn er den Roy Jones Jr., den ich nicht so gut kenne, aber der soll der ruhig verprügeln, also das stört mich nicht.
Also wenn das einzige Argument für den Kampf ist, man kann sagen, sie beide auch genug, um zu entscheiden, dass sie das wollen. Irgendwo muss man einfach die Leute vor sich selber schützen. Und das Problem ist ja wirklich, also es gibt die kalifornische Boxkommission, oder nein, Athletic Commission heisst die, Sportkommission. Die gibt es in jedem US-Bundesstaat und die müssen jeweils so Anlässe wie zum Beispiel Boxkämpfe zulassen, also lizenzieren. Und die haben das nur gemacht unter der Bedingung, dass es eine Exhibition ist, also maximal ein schweres Sparring, ein hartes Sparring. Das ist die offizielle Formulierung von Herrn Foster, der dort in charge ist. Und er hat wörtlich gesagt, man will nicht, dass sich jemand verletzt.
Ah, das ist eine gute Idee beim Boxen, ja.
Es tut mir leid, das ist Dümmste, was je jemand über eine Box-Event gesagt hat. Weil man kann das blöd finden, dass beim Boxen Leute sich verletzen, und man kann das primitiv finden. Ich finde es super. Nein, ich bin bekanntlich Box-Fan und finde, es ist in Ordnung, wenn sich zwei Leute, die vorher einwilligen, ja, in dem richtig, sportlichen Rahmen sich wollen, auf die Birne geben, aber einen Kampf lizenzieren, der sich niemand verletzen soll, es tut mir leid, das funktioniert einfach nicht.
Ja, ich weiß, kann man es auch nicht.
Das sagt alles, was man muss wissen über den Fight.
Gut, ich habe einfach das Gefühl, die haben da, sind irgendwelche Bedingungen haben unterschrieben, damit sie den Kampf können austragen können. Und die wissen beide genau, wenn es losgeht, geht es los. Und es wird sich jemand verletzen. Und ich rechne schwer damit, das ist Roy Jones Jr., wo, wie gesagt, mir dann nicht so festgelegt wird, weil ich finde auch, beim Boxen, also da muss, wenn es jemandem nicht passt oder nicht zuschauen, beim Boxen ist ganz klar, um was es geht. Es geht nicht darum, zum irgendwie umeinander rumzutanzen und schauen, wer am Schluss mehr Punkte hat, sondern es geht tatsächlich darum, das muss man einfach erklären, zum einen niederschlagen. Also das ist das Ziel. Es klingt nicht immer, aber wenn der Tyson im Ring steht, ist die Chance gross, dass irgendjemand verletzt wird.
Das muss man so sagen.
Muss man sagen. Es kann auch sein, dass es ausartet und nachher mit so Klappstühlen voneinander eingeprügelt wird. Das wäre noch lustig. Ich glaube eben schon, das ist, und das finde ich eben Showbiz. Darum sollen die das auch machen. Die, eben, wie du sagst, die sind alt genug. Wieso müssen die kalifornische Wettkampfs- oder Boxkommission, wieso müssen die da irgendwelche Regeln einführen? Sagen doch einfach, unterschreiben, dass wir nicht verantwortlich sind, dann machen wir, was er will. Ich meine, die 50-Jährigen sind ja wahrscheinlich beim Boxen noch ein bisschen gewiefter. Wenn nicht alles schon fort ist im Oberstübli, dann wissen sie auch noch, dass man nicht unbedingt blindlings muss drauf losprügeln, sondern mal kann schauen, was der andere macht. Das ist gar nicht die dümmste Idee. Ob man das noch machen muss mit 50? Nein, natürlich muss man es nicht, aber man kann es. Und darum wird es gemacht, und das ist Showbiz.
Gut, ich möchte an dieser Stelle sagen, schaut lieber, am Samstag kommt, glaube ich, Melfi, ist ein bisschen vor dem Kampf, der ist nämlich in der Nacht von Tyson gegen Jones. Joe Joyce gegen Daniel Dubois, zwei Engländer, die sich im Schwergewicht werden auf die Mütze geben, tatsächlich richtig mit weh machen und anlängen. Zwei sehr, sehr gute Nachwuchsboxer, beide, bin nicht sicher, beide noch ungeschlagen, aber ich glaube es. Und gut möglich, dass einer von denen, der einst WM-Kampf bestreitet, wirklich zwei Hausnummern, lohnt sich hineinzuschauen. Mindestens, wir machen einen Deal. Man dürfte Tyson Jones schauen, aber man muss vorher Joyce Dubois geschaut haben. Dann ist okay.
Gut, du kannst den Deal mit dir selber gerne Deals machen.
Nein, das wird dann mit dir, es wird dann abgefragt nächste Woche an dieser Stelle.
Also ich hoffe, das ist ein Bärnackelkampf. Für Engländer, bei Engländern denke ich immer ein Bärnackelboxing. Ist es nicht? Schade.
Sie haben Boxhandschuhe montiert. Dennis, apropos Bärnackel. Dort sind die Knöchel tatsächlich nackt. Und man hat in London gespielt, zum letzten Mal, ATP Finals in der O2 Arena in London.
Das letzte Mal?
Und dann hat es ein Finale gegeben. Ja, und jetzt geht es auf Turin spielen, künftig.
Ah. Immerhin. So auch nicht. Ja, wenn sie
nicht, ja, nicht in der Schurkenstadt, das ist schon mal gut. Oder
auf Minsk.
Also man hätte müssen befürchten, dass man wieder irgendwo an einem halbseitigen Ort landet. Aber nein, Torino ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben gestutzt. Novak Djokovic und Rafael Nadal im Finale. Keine Spur von denen. Stattdessen die Herren Thiem und Medvedev, die sich um den Titel balgt hätten. Medvedev hat am Schluss gewonnen. Und auch die Tenniskommentatoren haben eigentlich können sagen, dass der Nachname Medvedev Bär heisst. Und jetzt ist die Frage, ist tatsächlich die Zeit von Nadal und Djokovic, ich bin es mehr als einmal gefragt worden, vorbei an der Spitze der Weltrangliste?
Nein, und damit wechseln wir zum Endspurt mit dieser Bombe. Nein, natürlich nicht. Jetzt immer der ATP-Finals, das ist so ein Konstrukt, das man irgendwie am Jahresende auf das Ganze aufgesetzt hat, dass irgendjemand noch ein bisschen Geld verdient, dass man ein bisschen Spass hat. Das hat mit einem Wettkampf eigentlich nicht viel zu tun. Das ist so wie der Spengler-Göpp vom Tennis. Lustig anzuschauen, grausam, unterhaltsam, aber nicht zu vergleichen mit Playoffs, in dem Fall mit einem Grand Slam-Turnier oder mit einem ATP-1000-Turnier, wenn ich die richtig bezeichne. Ich glaube, das ist die Klasse von Veranstaltungen. Nein, wenn der Djokovic, wenn der Vollgas gibt, bekräftigt und besinnen vor allem, wenn er im Besitz von seiner geistigen Kräfte ist, auch, dann macht das Thiem und Medvedev zu Statisten. Da müssen wir uns einfach einig sein.
Meine, nein, da sind wir uns nicht einig.
Ich glaube nicht, dass die auf Tour eine Chance haben werden. Einmal auf Tour schon, aber solange die rum sind, Djokovic ist noch nicht so alt, das darf man nicht vergessen. Der Nadal 20 Grand Slams, der Federer 20 Grand Slams, weiter vorgeschritten, der Djokovic ist noch nicht so alt. Der kann auf jeder Unterlage, kann der die jederzeit noch schlagen und der hat Selbstvertrauen, um das auch zu machen. Aber bei den ATP-Finals, ich glaube nicht, dass sich der Djokovic dahinter sind und sich noch das Bein ausreißt, um denen im Weg zu stehen. Das glaube ich nicht.
Nein, das war auch eine Interpretation, dass man gesagt hat, er hat eigentlich seine Ziele schon erreicht. Er hat zum Beispiel die Nummer 1 in der Jahreswertung auf sich gehabt, ist sowieso auf Kurs, die ganzen Federrekorde der reinste zu holen. Also zum Beispiel eben die Anzahl Nummer 1 Woche, also in der Weltrangliste, die Anzahl Wochen ganz vorne. Gleichzeitig, also ich würde nicht sagen, dass es eine Wachablösung ist, aber man kann schon sagen, dass mindestens der Thiem, nachdem er jetzt die US Open gewonnen hat und der Djokovic in dem Halbfinale in London doch erschütternd geschlagen hat, also Djokovic im entscheidenden Tiebreak klar vor, 4-0 geführt, vielleicht gibt das nachher noch ab. Also in dem Thiem merkt man an, dass er nochmal einen Sprung gemacht hat, dass er jetzt auch ein Selbstvertrauen hat, das er vielleicht nicht gehabt hat vor seinem ersten Grand Slam Sieg, wo er, ich weiss, nicht gegen Djokovic hat müssen spielen. Durch das auch für mich immer noch so ein bisschen, naja, ein Sternchen dort hinten dran tatsächlich hat. Aber das scheint etwas gemacht zu haben mit ihm. Und ich glaube, für ihn ist das, im Gegensatz zu Medvedev, wo ich finde, da muss man noch ein bisschen mehr beweisen, für ihn ist das jetzt schon auch noch einmal ein Signal gewesen, okay, wieder der Djokovic geschlagen, wieder High Level. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Djokovic im Halbfinale von einem ATP-Final nachher findet, ja gut, komm, ist okay. Will nicht unbedingt gewinnen, muss im Tiebreak nur noch 3 Punkte machen, aber es ist mir nicht so wichtig, das kann ich mir nicht vorstellen. Also so funktioniert, glaube ich, ein Athlet auf diesem Level nicht. Ich glaube, das ist schon ein Signal, dass der Dominic Thiem in Zukunft irgendwo in Regionen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer anzutreffen wird sein, bei den grossen Turnieren.
Irgendwann vielleicht, wenn sie nicht mehr rum sind, kann er sich nicht mehr messen mit
einem.
Natürlich verliert Djokovic nicht absichtlich so ein Spiel. Aber ich glaube, der ist sich auch mit Bedeutung bewusst, jeweils, wenn er auf dem Platz steht und weiss, wenn er muss die letzten Reserven anzapfen und wenn nicht. Also das traue ich dem schon zu. Und aber Djokovic gewinnt ja nicht jedes Spiel, wo er auf dem Platz steht. Also wenn es mal nicht läuft, dann ist auch schon bei Grand Slam Turnier früher ausgeschieden. Das passiert immer wieder. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Aber wenn die Bedeutung so gross ist wie bei einem Grand Slam Turnier, dann ist er in der Regel eben dort. Und das hat der Thiem bis jetzt ja, mindestens mal gegen den Djokovic nicht bewiesen, nicht gegen den Nadal, nicht gegen den Federer in einem Grand Slam Turnier. In diesen Spielen, wo es dann wirklich darauf ankommt, also in jedem, weil dann K.O. ist und nicht irgendwie Round Robin, wo du noch über weiss ich, was, verschiedene gewonnene Games und dann Gefirlefanz weiter schmuggeln, bis nachher irgendwo im Halbfinale stehst. Also.
Apropos Firlefanz.
Ja.
Wir müssen zum Endspurt, aber schnell.
Ja, da bin ich eigentlich schon gewesen, bevor du mich wieder unterbrochen hast.
Ja, jetzt.
Gut.
Ja,
jetzt. Nein, also, du hast recht.
Sicher. Spielt das Jingle, dann können wir vorwärts machen.
Endspurt.
Bayern. Bundesliga, Bayern müssen auf Stuttgart. Letzte Woche hat man 1-1 gespielt gegen Werder Bremen. Plötzlich ist es wieder richtig eng vorne dort. Gleichzeitig Dortmund gegen Köln. Ein Spiel, das man daheim gewinnen kann. Kommt es jetzt tatsächlich zum Wechsel an der Tabellenspitze in der Bundesliga? Zieht Dortmund am Wochenende vorbei?
Ich glaube nicht. Bayern ist immer dann am stärksten. Nein, das ist jetzt ein blöder Floskel. Immer dann am stärksten. Wenn sie irgendeinen Rückschlag haben müssen, das sagt man immer so schön. Aber tatsächlich, glaube ich nicht, dass die zweimal straucheln. Und die haben jetzt ein bisschen Probleme gehabt gegen Werder Bremen, wo, das mag ja Molly Görz, unserem Blattmacher-Kollegen, gönnen, einen Punkt geholt haben in München. Aber die organisieren sich schnell wieder. Das wird nicht auf Tour so sein. Vielleicht verlieren sie sogar in Stuttgart verlieren sie nicht. Das wird nicht passieren. BVB, Dortmund gefällt mir gut. Spielend, es ist unterhaltsam zu schauen, aber den Wechsel gibt es jetzt nicht. Da gibt es andere Sachen, wo man zuerst muss darüber nachdenken. Zum Beispiel über den Herrn Schröcksnadel, der Vorstand vom österreichischen Skiverband. Der, und das hören wir jetzt schnell an, was der gesagt hat, um nachher darüber zu diskutieren. Mindestens einmal du diskutierst schnell darüber.
70, 80, 90, das sind die Jahre, in denen die Menschen heute sterben. Ob du jetzt am Herzinfarkt stirbst, am Krebs, an Corona, was immer, das ist das Alter, wo man irgendwann gehen muss.
Das ist ein und wenn man das weiß,
das ist so. Das ist so. Und wenn ich, da stirbe ich jetzt lieber an Corona, als wie ein Krebs, wo ich 3 oder 5 Jahre leiden muss.
Ja, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Herr Schröcksnadel, der Name sagt eigentlich schon aus. Ich glaube, er, ja, ist, seine grosse Qualität ist ja, dass er eigentlich alles kann sagen kann und niemand ist schockiert. Es gibt, glaube ich, nichts, wo mich beim Herrn Schröcksnadel tatsächlich noch in Aufruhr versetzt, weil irgendwie erwarte ich immer alles. Es ist nicht alles falsch, das denke ich mir jetzt nicht schlau. Sagen wir es so, und ich hoffe, er äußert sich künftig wieder über die österreichischen Skifahrer. Schlauer ist es gewesen von Milan, das Zlatan Ibrahimovic wieder zurückzuholen. Der hat mit seinem mittlerweile 10. Saisongoal, Saisongoal 9 und 10 gegen Napoli geschossen am Wochenende, Milan wieder an die Spitze geschossen. Ein alter Schwede, der gross aufblüht, ist das die Rückkehr von Milan in den Zirkus der Grossen, in den Kreis der Grossen im europäischen Fußball?
Nein. Also jetzt reden wir mal davon, dass er, was hat er 10 Goal geschossen, jetzt sind sie langsam in Italien wieder ein bisschen dabei, wie das überhaupt nichts zu sagen hat. Nein, und außerdem ist er glaube ich verletzt oder fällt wieder aus. Also, gut, wenn er sie an der Spitze halten kann, ein bisschen. Aber mit europäischem Fußball oder europäischer Spitze hat das noch lange nichts zu tun. In der Schweiz sucht IB einen Gegner. Auch der FC Basel kann den Berner zu Wasser nicht reichen. Ist das gleichbedeutend mit einer weiteren langweiligen Super League-Saison?
Ich fürchte, dass es könnte auseinandergehen, gleich wieder zwischen IB und dem Rest. Das ist einfach die breiteste Mannschaft, die am stabilsten spielt. Der FCB. Ja, ich weiss nicht. Wir nehmen am Mittwoch auf, spielt heute gegen Lausanne, dann am Wochenende gegen Lugano und es würde niemand erstaunen, trotz namhaften Neuzugängen, wenn die einfach wieder an beiden Orten Punkte liegen in beiden Spielen. Das ist nicht der Habitus von der Spitzenmannschaft, die ich dort sehe und sonst sehe ich niemand anders. Ich hoffe, dass St. Gallen irgendwie wieder einen Weg findet, die das Leben schwer machen. Aber ich fürchte, ja, die Berner, die werden wieder davonziehen. Und jetzt, die Krux des Tages, hat da jemand ins Programm hineingeschrieben. Medimaske oder Modemaske. Der Herr Kessler hat ein Wortspiel gemacht.
Wieso musst du mich verraten? Was denn? Hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass du mich verraten hast, dass ich das da
hineingeschrieben habe. Gut, wir können behaupten, es sei Jenny gewesen, unsere Produzentin.
Ja, richtig. Jenny, du bist
es. Medimaske oder Modemaske?
Ja, also ich bin ganz klar für Medimaske. Ich verstehe das nicht, dass man da aus dem Unsinnigen, also nein, unsinnig ist es nicht, es ist sehr nützlich, das muss man sagen, aber also wenn man es nicht mehr müsste anlegen, aus dem Teil muss ein Accessoire machen, ist nicht mein Ding.
Ich war ein grosser Fan von Justin Murisier in seiner Maske, unserem Schweizer Skistar. Wann war das? Das war eine Weile her, glaube ich, in Sölden, hatte so eine Maske angehabt, wo unten so ein gebreites Grinsen mit einer Zahnlücke drauf war. Das habe ich lustig gefunden. Sonst kommt man bei Medimaske nur den Medimadawikia in seinen ehemaligen Hamburger Fußballgott. Und lang Nachwuchstrainer war dort. Die deutschen Kommentatoren immer als Medimadawikia ausgesprochen.
Medimadawikia. Ja, dann gehört Maske. Jetzt. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Maske angelassen hat. Ich habe das Bild gesehen, aber ich dachte, der sieht irgendwie lustig aus. Gut, Mürisier kenne ich nicht. Mag aussehen, wenn er will. Ah, das war eine Maske. Gut,
ja, aha. Ja, finde auch. Haben wir noch mal Glück gehabt.
Ah, da hat er quasi ein halbes Gesicht drauf gemalt. Ah, das ist auch lustig.
Ja, wahnsinnig. Gut, also, du musst Kommissionen machen.
Ich muss Kommissionen machen und ein bisschen im Nebel.
Gut, sind wir schnell gewesen. Ah, das ist toll. Ich wünsche viel Erfolg.
Wünsche ich auch.
Alles Gute.
Ich wünsche, dass man uns lang und ausgiebig und ewig immer zulässt und uns abonniert. Das wäre sehr schön. Und dann kann man das machen auf Spotify zum Beispiel, oder?
Apple Podcasts ist auch ein Ort, wo man das kann. Soundcloud. Einfach direkt auf blick.ch und sich durchscrollen durch diverse hochklassige Content, bis man zu uns kommt.
Und wir hören uns nächste Woche. Wir versprechen, nächste Woche sind wir nicht mehr so lange wie diese Woche, weil das haben wir jetzt ausgewalzt.
Ich verspreche gar nichts.
Gut.
Einmal nichts, was ich nicht halten kann. Und mit diesen versöhnlichen Worten.
Und mit dieser Bombenmeldung zum Schluss,
dann müssen wir uns verabschieden. Danke.
Ade.
Auf Wiederhören.